Du hörst den Become Stronger Podcast. Ich befinde mich zurzeit kurz vor meinem ersten Wettkampf seit ja, knapp 2 Jahren und da möchte ich einfach mal ein bisschen darüber sprechen, wie so eine Wettkampfvorbereitung ausschaut, was es zu beachten gibt und wie du dein Peaking, also die letzten paar Blöcke und Wochen vor dem Wettkampf, möglichst effizient gestalten kannst, um beim Wettkampf alles rausholen zu können. Wenn du also wissen möchtest, wie eine Wettkampfvorbereitung so abläuft, was es hier zu beachten gibt, wie du dein Training beeinflussen kannst, um an einem gewissen Tag Maximalleistungen bringen zu können und wirklich dein volles Potenzial abrufen zu können, dann bleib jetzt dran. Alright, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Become Stronger Podcast. Mein Name ist Manuel Kiselak und es freut mich sehr, dass du wieder dabei bist. Ja, worum geht's heute? Ich habe in einigen Wochen, genau gesagt am 10. Juli, also ich glaube es sind 4 Wochen, meinen ersten Wettkampf seit 2019, seit November 2019 und da bietet es sich natürlich an, so ein bisschen über Wettkampfvorbereitung zu sprechen, ein paar Einblicke zu geben und natürlich auch das Thema Peaking zu behandeln. Das ist etwas, was, wenn du Wettkampfathlet bist, dann ist das ja absolut entscheidend, aber aus meiner Sicht auch für jeden anderen relevant, weil es einfach auch etwas ist, das dir beibringen kann, wie du mit Extremsituationen, wie du mit kompetitiven Situationen umgehen kannst. Und das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall auch relevant, wenn du jetzt nicht unbedingt im Kraft-Dreikampf startest oder in einer vergleichbaren Sportart. Ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Was bedeutet Peaking überhaupt? Grundsätzlich geht es hier um nichts anderes als an einem gewissen Zeitpunkt die bestmögliche Leistung abliefern zu können. Im Kraft-3-Kampf ist es sehr, sehr simpel, so viel wie möglich. Beugen, Benchen, Heben auf eine Rep. Da muss man, zumindest was das angeht, jetzt nicht so viel drüber nachdenken. Wenn du jetzt, sagen wir, Sprinter bist oder irgendeine andere Sportart machst, dann ist das natürlich bei dir diese Art von Wettkampf. Ja, und dementsprechend schaut dann die Planung anders aus, aber man kann auch hier, oder ich würde zumindest auch hier sagen, dass es viele Parallelen gibt. Vielleicht auch sogar zu Sachen, die jetzt gar nichts mit Sport zu tun haben, zum Beispiel einer Prüfung an der Uni. Also bei mir hat sich, also für mich hat sich tatsächlich auch etabliert, dass ich da ähnlich rangehe an solche Sachen. Und ich finde, das klappt auch ziemlich gut. Und was du da so beachten musst, darüber werden wir jetzt sprechen. Der erste Punkt ist Vorbereitung. Eines, das du verstehen musst, ist, dass ein Peaking nur der Feinschliff bedeutet. Heißt, das sind hier die letzten, sagen wir mal, 4 bis 8 Wochen vor einem Wettkampf und in dem Zeitraum wirst du einfach nicht mehr die Welt bewegen können. Das muss dir auf jeden Fall klar sein. Heißt, die eigentliche Arbeit, die du schon in den Monaten zuvor oder vielleicht sogar Jahren zuvor geleistet. Wenn ich 3 Jahre jetzt, sagen wir, Kraft-3-Kampf spezifisch trainiere, naja, dann sind 4 oder 8 Wochen praktisch gar nichts im Verhältnis dazu, was du davor gemacht hast. Heißt, hier geht es nicht mehr wirklich darum, möglichst viel Kraft, Potenzial aufzubauen, sondern wir wollen jetzt einfach das, was wir uns erarbeitet haben, auch abrufen können. Und um das möglichst effizient machen zu können, gibt es ein paar Voraussetzungen. Eine Voraussetzung ist zum Beispiel, dass ich technisch sauber arbeite. Heißt, ich habe 4 oder 8 Wochen vom Wettkampf nicht, gut, wenn es 8 Wochen sind, dann schon. Ich kann dann nicht mehr so krass in die Technik eingreifen. Also ich werde jetzt nicht auf die Idee kommen, dass ich 8 Wochen vom Wettkampf von Conventional auf Sumo umsteige oder von einer Halberbeuge auf eine Loverbeuge. Das wird in den allermeisten Fällen nach hinten losgehen, sondern wir wollen da grundsätzlich mal schon sauber unterwegs sein. Wenn es jetzt so ein paar Details gibt, wie ja, greife ich jetzt vielleicht einen Zentimeter enger oder breiter bei der Bank, wenn du da 4 Wochen vorher drauf kommst, dass das vielleicht ganz gut funktioniert, könnte man noch drüber sprechen, aber grundsätzlich ist es so, dass je besser du die Technik schon etabliert hast, und in dem Fall sprechen wir von der Wettkampftechnik, ja, das ist ganz, ganz wichtig, heißt, wenn die Kniebeuge viel zu hoch ist, dann hast du hier auf jeden Fall ein Problem. Und das ist etwas, das muss dir auf jeden Fall klar sein, wenn du da reinstartest. Schau, dass du die ganzen Sachen vorher schon so gut wie das eben geht gelernt hast. Dann eine ganz ähnliche Sache, oder dass das hier mit reinspielt, ist: im Idealfall hast du keinerlei Einschränkungen, Beschwerden. Ja, es ist nicht so, dass du, oder es ist nicht so, dass der Brustmuskel irgendwie Bizepssehne oder irgend sowas gereizt ist und dann vielleicht noch die Hüfte im Sack und der Rücken schmerzt. Ja, wenn du hier sämtliche solche Überlastungserscheinungen hast, dann wird es unfassbar schwierig, in so ein Peaking reinzugehen und das auch ja möglichst effizient durchzuziehen. Was nicht heißt, dass es nicht geht. Also ich habe 2019 beim Wettkampf im März, ich glaube 3 oder 4 Wochen davor, ich habe einen Adduktor ein bisschen gezerrt, der untere Rücken war auf einmal, da hatte ich auf einmal Schmerzen. Ich glaube, das war wegen dem Lat-Ansatz unten und beziehungsweise Lat-Ursprung. Und das ist natürlich alles andere als geil, ja, weil du weißt, okay, eigentlich sollte ich jetzt mich auf Spitzenleistungen hinarbeiten, aber ich bin eigentlich mit solchen Problemen beschäftigt und das ist natürlich unfassbar nervig. Also ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, dass du dich vorher und in dem Fall möglichst lange vorher auch darum kümmerst, dass du diesen ganzen ja, Quatsch einfach hier nicht mit reinziehen musst. Bei mir war es damals so, naja, ich habe dann halt trotzdem einen Wettkampf gemacht, lief auch sehr, sehr gut, ja, aber es war sicher nicht optimal. Und hier muss man einfach auch so ein bisschen einplanen, wie viel Sinn macht es jetzt auch, vielleicht da zu starten oder nicht zu starten. Klar, wenn du jetzt einen großen Wettkampf vor dir hast, wenn du international startest und du merkst 3 Wochen vorher, dass irgendwie die Bizepssehne ein bisschen stresst, du wirst jetzt höchstwahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, dass du einen Wettkampf abbrichst. Ja, ist ganz klar. Wenn du jetzt aber vor einer Landesmeisterschaft stehst und merkst, okay, fuck, es tut alles weh, die Technik ist hinten und vorne nicht in Ordnung, ich habe keine Ahnung, ob ich es schaffe, bis dahin meine Wettkampftiefe in der Beuge zu erreichen, dann würde ich mir schon überlegen, ob es vielleicht nicht sinnvoller ist, dann einen anderen Termin ins Auge zu fassen. Heißt, gute Vorbereitung ist einfach unfassbar wichtig und das wird dir das Leben einfach auch deutlich leichter machen. Der nächste wichtige Punkt ist, wenn das möglich ist, schau, dass du einigermaßen erholt da reingehst. Bedeutet, wenn du jetzt einen unfassbar harten ja, Kraft- oder Hypertrophiezyklus hinter dir hast, also direkt von einem Hypertrophiezyklus in einen Peaking überzugehen, ist vielleicht nicht die optimale Herangehensweise, aber wenn du einfach merkst, der Körper ist komplett im Eimer und du wirst hier jetzt 2-3 Wochen mindestens brauchen, um wieder klar zu kommen, dann ist das halt auch nicht so gut. Ja? Heißt, Trainingsplanung, vernünftige Periodisierung ist hier unfassbar wichtig. Und das ist jetzt so ein bisschen was, wo ich zurzeit, ja, da habe ich ein bisschen verkackt bei mir selber. Ich hatte eine Zeit lang, wo ich sehr, sehr viel Stress hatte, dazu kommen wir nachher auch noch. Und da war ich mental im Training, ja, habe ich teilweise nicht so intelligente Entscheidungen getroffen, hatte dann ein paar Sätze drin, wo ich unnötige Fails dabei hatte. Und das ist für die Erholung natürlich ein absoluter Graus. Und ich muss jetzt einfach auch noch schauen, dass ich das bis zum Wettkampf rausbekomme. Ist, wie gesagt, absolut nicht ideal, aber auch kein Weltuntergang. Also ich spreche hier immer auch von der theoretisch optimalen Ausgangslage. Dass das Leben auch ab und zu mal mit reinspielt, ist natürlich klar. Also das ist sehr, sehr wichtig, dass du das auch in dem Kontext betrachtest. Ich spreche hier von der theoretischen Optimalsituation, die wir in der Praxis halt einfach auch nicht immer haben. Ja? Wenn du jetzt 3 Tage vorm Wettkampf, wenn jetzt irgendwas passiert und du kannst dann nicht schlafen, warum auch immer, ja, dann hast du die Situation halt. Und da musst du dann halt einfach auch mit klarkommen, dass die Leistung dann vielleicht nicht zu 100% passt. Gut, so viel zur Vorbereitung. Heißt, schau, dass du technisch sauber unterwegs bist, bevor du ins Peking reinstartest, dass du da wirklich nur noch Kleinigkeiten aufräumen musst. Ja? Schau, dass du, wenn möglich, gar keine Beschwerden in irgendeiner Art hast und im Idealfall bist du auch ja, einigermaßen erholt. Wenn wir das geschafft haben, dann geht es jetzt in die Planung. Und hier können wir uns mal anschauen, naja, wie schaut denn so ein Zyklus überhaupt aus? Also die letzten, sagen wir, 2 Zyklen vor einem Wettkampf. Der erste Punkt ist, wir arbeiten hier höchst spezifisch. Ja? Bedeutet, hier dreht sich alles um die Wettkampfübungen. Und im Umkehrschluss werfen wir alles aus dem Plan raus, was nicht kurzfristig dazu führt, dass wir in diesen Übungen besser werden, beziehungsweise, Achtung, das ist auch ein wesentlicher Part, was nicht dazu beiträgt, dass wir einfach auch unsere Fitness behalten. Bedeutet, wenn du jetzt irgendwelche Übungen drin hast, die als Accessories oder als ja, etwas unspezifischeren Assistenzen verwendest, beispielsweise ja, Nordic Curl für die Hamstrings oder hochvolumig Split Squat, das Zeug wirst du ein paar Wochen vom Wettkampf nicht mehr unbedingt auf dem Level trainieren können, beziehungsweise du solltest das auch gar nicht machen, weil du einfach die Ressourcen irgendwo anders brauchst. Das bedeutet bitte nicht, dass diese Übungen schlecht sind, sondern das bedeutet einfach nur, dass diese Übungen zu dem Zeitpunkt nicht sinnvoll sind. Ja? Heißt, wir wollen einfach, dass unsere Wettkampfübungen so gut wie das geht, dass die eigentlich so gut wie möglich alle unsere Ressourcen bekommen. Und wenn ich dann sage, naja, ich beuge jetzt, 4 Sätze anstatt 6 Sätzen, die ich eigentlich könnte, und mache statt 2 Sätzen oder 3 Sätzen beugen dann aber irgendwie ja, Nordic Curls und Split Squats, dann ist das einfach eine Themenverfehlung zu dem Zeitpunkt. Wie gesagt, wenn das irgendwie 6 oder 8 Monate vom Wettkampf ist, dann kann das durchaus auch Sinn machen. Ja, wie gesagt, wir sind hier schon sehr, sehr nah am Wettkampf. Und das bedeutet einfach, ich trainiere Unterkörper eigentlich nur noch die Wettkampfübungen, Kniebeuge und Kreuzheben oder vielleicht mal leichte Varianten davon. Ich trainiere so ein paar Sachen wie Single Leg, Hip Thrust, einfach nur aus dem Grund, weil mir das ein gutes Gefühl für die Hüfte gibt, ja. Aber jetzt nicht in einem Maße, dass mich das irgendwie Ressourcen kosten würde, sondern es trägt einfach dazu bei, meine Fitness zu erhalten. Wenn du lockere Split Squats machst und merkst, naja, das tut dir einfach gut, dann behalt auch sowas drin. Ja? Wie gesagt, das ist ein Riesenunterschied, ob ich sage, ja, ich mache da ein paar Sätze, um einfach, weil mir das gut tut, oder ich mache die Sätze mit so einem Volumen und so einer Härte, dass ich da vielleicht Reize noch setzen kann oder sehr, sehr viele Reize setzen kann, aber mich einfach auch die Kapazitäten und Ressourcen kosten. Weil das Ding ist, du kannst 4 Wochen vom Wettkampf einfach ja, null Muskulatur aufbauen als Fortgeschrittener in dem Zeitraum. Du kannst zu dem Zeitpunkt auch null Kraftpotenzial aufbauen. Was du aber auf jeden Fall machen kannst, ist dafür sorgen, dass du im Wettkampf zu 100% fit bist. Und du kannst auch dafür sorgen, dass du die in der Vergangenheit aufgebauten Ressourcen hier jetzt möglichst effizient nutzen kannst. Und das funktioniert einfach nur, wenn die Spezifität gegeben ist. Dann der nächste Punkt ist, wir haben in der Regel eine hohe bis sehr hohe Intensität. Warum das? Naja, weil es halt auch in die Spezifität reingeht. Wenn ich jetzt 10er Sätze beuge, dann ist das auch hinsichtlich Powerlifting-Wettkampf eine Themenverfehlung. Weil ich muss nicht 10 Reps beugen, ich muss nur eine machen. Und das bedeutet, dass die Arbeit eher in einer Rep-Range von, sagen wir mal, 1 bis 5 geleistet wird. Zumindest von Großteils. Ich habe zum Beispiel auch in der Podcast-Folge mit Ross darüber gesprochen und er hat gemeint, einer seiner Athleten arbeitet mit 75% Fmax im Peaking. Das kann es geben, ja, aber ist wahrscheinlich nicht die Norm. Und auch wenn du jetzt sagst, ich gehe hier nicht ans Verrecken, sondern ich halte mich an so eine RP 6 bis 7 vielleicht nur, dann würde ich dir trotzdem eher empfehlen, dass du im niedrigeren Wiederholungsbereich trainierst, vor allem wenn das vielleicht dein erster Wettkampf ist, ja, und du noch nicht so damit umgehen kannst, dass du jetzt auf einmal eine deutlich höhere Last oben hast. Daran muss man sich gewöhnen. Absolut entscheidend hier ist, und das ist eigentlich das Wichtigste im Peaking, nicht zu früh abfackeln. Ja. Es bringt dir gar nichts, wenn du 2 oder 3 Wochen vor dem Wettkampf auf die Idee kommst, ich muss jetzt alles ausmaxen, weil ich weiß ja nicht, ob es dann am Wettkampf geht, irgend so ein Quatsch. Ja. Weil dann bist du im Sack und erholst dich vielleicht gar nicht mehr bis zum Wettkampf und hast du natürlich eine deutlich schlechtere Leistung. Das habe ich 2019 bei der Mühlviertler gemacht, bei der Kreuzhebemeisterschaft. Der Wettkampf war für mich persönlich, also von der Leistung war das absolut miserabel, also objektiv gesehen. Und der Grund dafür, oder einer der Gründe war, weil ich halt einfach 2 Wochen davor zu schwer gehoben habe. Ganz einfach. Und das war so ein Fehler, aus dem ich mittlerweile natürlich auch gelernt habe. Heißt, ich werde die nächsten Wochen vor dem Wettkampf garantiert keinen Deadlift ausmaxen. Und die werden auch nicht über, sagen wir, eine RP8 drüber gehen. Und wenn ich dann merke, okay, das ist an dem Tag vielleicht schwerer als erwartet, dann reduziere ich auch. Und das ist eine Sache, die muss man im Kopf auch ein bisschen trainieren, dass man halt einfach auch damit klarkommt, mal mit etwas geringeren Lasten zu trainieren. Ja, ich weiß, ich hatte, ich bin auch jemand, der jedes Mal eigentlich komplett ausrasten möchte, aber ich mache mich damit halt einfach auch kaputt und vor allem jetzt, in der Phase, in der ich jetzt zum Beispiel bin, ja, da toleriere ich so Zeug halt einfach auch für mich selber nicht mehr. Und ich habe auch letzte Woche, als ich gemerkt habe, bei 180, 190 in der Beuge bricht schon Technik ein, dann gehe ich an dem Tag halt einfach auch nicht schwerer. Ja, obwohl doch, sagen wir mal, 15 Kilo mehr auf dem Programm gestanden wären für den Tag. Warum? Weil es mir halt gar nichts bringt, hier an diesem Tag drauf zu gehen, wenn ich mich einfach nicht bereit fühle. Das ist einfach ein unnötiges Risiko, was in gar keinem Verhältnis steht, sondern die sinnvollere Art, damit umzugehen, ist es für den Tag halt einfach zu reduzieren, den Rest vom Training nach Plan durchzuziehen und dann bei der nächsten Einheit mal wieder schauen, wie es da läuft. Und was ist passiert? Zweite Beugeeinheit von letzter Woche war um Welten besser. Und ja, mal schauen, wie es heute läuft. Bedeutet, brenn dich nicht zu früh aus. Das ist unfassbar wichtig, weil es ist als Wettkampfsportler einfach, egal was du im Training machst, wenn die Wettkampfleistung für den Arsch ist, dann war das Ganze einfach nicht erfolgreich. Das muss man hier einfach so sagen. Wenn du 2 Wochen vom Wettkampf 260 hebst und im Wettkampf dann die 230 failst, ist für den Arsch. Macht keinen Sinn. Hättest du 2 Wochen länger gewartet mit dem Ausmaxen, dann hättest du auch eine bessere Wettkampfleistung gehabt. Und um das zu erreichen, muss man natürlich auch das Volumen dementsprechend wählen. Ich bin hier jemand, der, ja, also Volumen ist aus meiner Sicht unfassbar individuell, was da am besten funktioniert. Klar, es gibt Anhaltspunkte, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich persönlich mich beim, zumindest in der Peaking-Phase, viel mehr aufs Gefühl verlasse als jetzt auf irgendwelche Studien. Einfach aus dem Grund, weil ich hier ja meine persönliche Einschätzung sehr, sehr wichtig auch finde. Heißt, wenn ich merke, dass was ich im Plan habe oder das, was ich mir vorgenommen habe, das ist zu viel, dann habe ich 2 Möglichkeiten. Entweder ich gehe mit der Intensität runter, also ich reduziere die Gewichte, oder ich erhöhe die Sätze, ja, die Satzanzahl. Und da muss man halt teilweise auch innerhalb von einer Trainingseinheit entscheiden. Wie gesagt, das war das, was ich letztes Mal gemacht habe. Ich habe die Gewichte reduziert, habe aber dafür ein bisschen mehr Sätze gemacht. Einfach weil ich an dem Tag nicht in der Lage war, wirklich Maximallasten bewegen zu können. Oder ja, das Volumen in dem Intensitätsbereich abrufen zu können. Frequenz ist auch eine Variable, die man hier so ein bisschen, das heißt ein bisschen, die muss ich natürlich auch im Griff haben. Bedeutet, im Idealfall hast du einfach auch, was die Trainingsplanung angeht, vor dem Wettkampf oder vor dem Peaking schon eine gute Idee davon, was für dich funktioniert. Heißt, wenn du deine Trainingsblöcke gut dokumentierst, wenn du die ein bisschen analysierst und zum Beispiel siehst, naja, jede 4. Trainingswoche habe ich ein absolutes Leistungshoch und die 2. Woche vom Block ist immer die schwächste, naja, dann werde ich halt schauen, dass der Wettkampf irgendwie so fällt, dass das normalerweise die 4. Trainingswoche in dem Block gewesen wäre. Und was dann halt 2 Wochen davor passiert, das darf mich dann halt auch mental nicht so sehr abfacken, auch wenn es dann heißt, scheiße, ich habe jetzt in 2 Wochen Wettkampf, Training war unfassbar scheiße, ist dann vielleicht auch so an dem Tag. Aber das heißt nicht, dass die Wettkampfleistung dann im Sack ist, das ist ganz, ganz entscheidend. Ich bin jetzt von der Frequenz ein bisschen abgedriftet. Die Frequenz wähle ich im Peaking eher ein bisschen höher als sonst, vor allem beim Bankdrücken. Also ich schaue, dass ich wirklich so oft wie möglich Bankdrücken mache. Warum? Naja, weil ich bei der Übung einfach sehr, sehr viel Übung auch brauche, um da die Feinheiten einzuschleifen. Bei einer Kniebeuge ist es so, da reicht mir eine Frequenz von 2. Beim Kreuzheben hebe ich normalerweise nur einmal die Woche im Wettkampfstil. Im Peaking 1 bis 2 Mal. Ja. Wobei ich da sehr, sehr darauf achte, wie die Hüfte auch darauf reagiert, weil ich hier mit zu hoher Frequenz sehr, sehr schnell übers Ziel hinausschieße und mich da auch bremsen muss. Grundsätzlich ist es immer so, dass wenn Intensität, Volumen und Frequenz hoch gewählt sind, dann ist es meistens etwas, wo eher problematisch ist. Also du musst hier auch für dich ein bisschen, und nicht nur ein bisschen, du musst für dich einfach auch rausfinden, was funktioniert, und das schafft man eigentlich nur, indem man seine Zyklen, vor allem auch in der Nähe vom Wettkampf, ordentlich dokumentiert und die Lehren aus den vorherigen Wettkämpfen zieht. Ich weiß zum Beispiel bei mir, dass auch wenn ich im Training vielleicht nur 2 Zehen heben kann oder sowas, das bedeutet nicht, dass im Wettkampf dass ich mir im Wettkampf nicht 30 Kilo mehr auflegen kann, auch wenn die so 10 vielleicht scheiße schwer waren. Das weiß ich von 2019 von der Start. Da habe ich die, ich glaube, 10 Tage davor 2,10 gehoben und die waren unfassbar schwer. Im Wettkampf ging 2,30 im Zweitversuch gut. Die 2,40 habe ich gefehlt, weil die Technik da komplett eingebrochen ist. Aber das war für mich einfach so ein Learning, okay, es macht wenig Sinn für mich, kurz vorm Wettkampf einfach nochmal sehr schwer zu heben oder eine Woche oder so nochmal sehr schwer zu heben. Der Beweis dafür habe ich einfach auch dann ein paar Wochen später bei der, oder 2 Monate später bei der Mühlviertler bekommen, dass wenn ich zu spät nochmal schwer hebe, ist die Wettkampfleistung einfach nicht mehr entsprechend da. Das ist so ein Beispiel. Ja, vielleicht ist es bei dir so, dass du mit einem schweren Deadlift 2 Wochen vom Wettkampf, dass dir sowas gut tut. Keine Ahnung, das müsste man eben rausfinden. Ich weiß auch, dass ich in der Beuge deutlich schwerer gehen kann im Wettkampf als vielleicht auch noch im Peking. Vor allem auch, was die, was das Estimated angeht. Also ich habe 2019 170 auf Triples gebeugt im Peking und bin im Wettkampf halt auch auf die 205 gegangen und das ging. Beim Bankdrücken hingegen weiß ich einfach, ich brauche das Volumen und ich brauche die Frequenz. Drum drücke ich auch gerne in der letzten Woche vom Wettkampf nochmal schwer. Wie gesagt, das ist jetzt einfach so eine persönliche Erfahrung. Das soll einfach zeigen, okay, man kann oder man sollte einfach aus den vorherigen Ergebnissen lernen und die Muster so ein bisschen sich anschauen und daraus die Schlüsse ziehen. Das wird dir langfristig mehr helfen, anstatt dir ja, zum Beispiel nur die Theorie dazu anzuschauen. Was nicht heißt, dass die Theorie wertlos ist. Ja, ganz klar. Gut, so viel zur Trainingsplanung. Ich hoffe, das gibt dir einen ziemlich guten Überblick, wie man das Ganze angeht. Also entscheidend ist hier, hochspezifisch zu trainieren. Die Intensität ist in der Regel hoch und ganz, ganz wichtig, nicht zu früh abfackeln. Du kannst im Peking nur einen Feinschliff eigentlich verpassen, aber du kannst unfassbar viel kaputt machen. Ja? Das ist auch sowas, was man sich immer im Kopf behalten sollte. Nächster Punkt ist Stressmanagement. Diese Phase ist für den Körper einfach eine sehr, sehr hohe Belastung. Warum? Naja, weil du oft viel und schwer trainierst. Ganz klar. Dementsprechend ist der Schlaf entscheidend. Im Idealfall sind das irgendwas zwischen 8 und 10 Stunden. Ich habe zu 19 von Wettkämpfen, weil es damals absolut kein Thema war, ich habe meine 9 bis 10 Stunden gepennt und mich teilweise halt trotzdem noch wie gerädert gefühlt. Mittlerweile ist es im Schlaf teilweise nicht mehr ganz so einfach, weil ich halt auch ja, mitunter mehr zu tun habe. Aber ich schaue hier doch auch sehr, sehr stark drauf, dass der Schlaf passt, weil wenn die Variable nicht oder nur sehr schlecht berücksichtigt wird, dann geht die Leistung einfach auch hinsichtlich oder bis zum Wettkampf massiv nach unten. Wenn du vorm Wettkampf 4 bis 6 Wochen absolut schlecht pennst, dann ist das einfach auch vorprogrammiert, dass du beim Wettkampf höchstwahrscheinlich, also es wird immer die einen oder anderen geben, denen das nichts ausmacht und die dann trotzdem ihre PRs durchprügeln, aber der durchschnittliche Athlet wird hier sicher keinen Spaß mit haben. Und hier ist auch sowas, wo du bei dir so ein bisschen drauf schauen kannst. Was sind die Muster? Ja, ich weiß zum Beispiel, wenn ich längere Zeit schlecht schlafe, also über mehrere Wochen, das geht so 4 bis 6 Wochen, kann ich das irgendwie noch tolerieren? Dann geht es massiv bergab. Ja, heißt, wenn ich jetzt 4 Wochen vom Wettkampf oder 6 Wochen vom Wettkampf meinen Schlaf nicht in den Griff bekomme und da ist die Woche einfach nicht ausreichend, dann wird das kein guter Wettkampf. Nächster Punkt ist so die äußeren Stressfaktoren so weit wie es möglich ist zu reduzieren. Und ich sage ganz bewusst dazu, so weit wie das eben möglich ist. Wenn bei der Arbeit gerade Feuer auf dem Dach ist, naja, dann wirst du das in der Regel nicht ignorieren können. Oder wenn du jetzt gerade vor ein paar Monaten Vater geworden bist, dann wirst du auch das Kind hier jetzt nicht ignorieren. Und wenn das auch dazu führt, dass du jetzt vielleicht weniger pensst, ja, heißt, mach das Ganze so gut wie möglich. Bedeutet, wenn du irgendwelche Leute in deinem Umfeld hast, die das unfassbar dämlich finden, dass du diesen Sport machst, dann würde ich da einfach weniger Zeit mit verbringen, zumindest vom Wettkampf, ja, und auch sonst, zumindest bei mir. Einfach aus dem Grund, weil dich das unfassbar runterziehen wird und dann bist du vielleicht in einem Zustand, wo du müde bist, bist vielleicht ein bisschen genervt und dann hast du noch jemand vor dir, der dir sagt, wie bescheuert das Ganze ist, ja, wofür du dir gerade den Arsch aufreißt, ist weniger hilfreich. Oder wenn du merkst, dass dir ewig langes Fernsehen schauen, dass dich das irgendwann einfach nur noch stresst, dann lass es oder feiern gehen. Ja, das ist in dem Zeitraum einfach nicht unbedingt gefragt, würde ich es mal vorsichtig sagen. Und das einfach so gut wie es geht reduzieren. Wenn du in der Arbeit vielleicht ein bisschen zurückschalten kannst, ist es natürlich auch sehr, sehr hilfreich. Ja, also alles, was so externer Stress oder zusätzlichen Stress bedeuten würde, schau, dass das so gut wie es geht reduziert wird. Wie gesagt, das ist natürlich nicht immer zu 100% möglich. 2019 hatte ich einen Wettkampf, da war gleichzeitig Prüfungsphase in der Uni. Ich habe angefangen zu, ja, Leute zu betreuen und ich habe die Bachelorarbeit geschrieben und dazu noch ein Peking gehabt. Das war, was Stress angeht, etwas vom Schlimmsten, ja. Aber auch irgendwie geil, zumindest dann, wo ich da einigermaßen durch war und dann am Wettkampf meine Leistungen zeigen konnte. Aber da war ich halt auch nach 10 Stunden Schlaf teilweise noch richtig, richtig im Arsch. Und das ist nicht so geil. Also ich bin da teilweise um 10 Uhr vormittags aufgewacht und habe mich aus dem Bett rausgequält, weil ich halt zu dem Zeitpunkt, oder nicht nur zu dem Zeitpunkt, weil ich keinen Bock gehabt habe, ins Bett irgendwie zu pissen. Und dann ist mal, bin ich halt am Abend trotzdem noch ins Gym, weil halt einfach Training auf dem Plan war. Und das ist schon eine sehr, sehr hohe Belastung auch für den Körper. Das muss man ganz klar sagen. Und wenn man hier dann vielleicht noch einen Schlaf, wenn der dann noch zu kurz kommt, dann ist das absolut, ja, katastrophal für einen Wettkampf, würde ich mal sagen. Anderer Punkt. Routinen, die dir einfach auch ermöglichen, ja, ich sage jetzt einfach, gesund zu bleiben. Heißt, wenn du merkst, Mobility tut dir gut, ja, wenn du merkst, Spazieren tut dir gut, gewisse Auszeiten nehmen, dann mach das auf jeden Fall auch hier weiterhin. Das ist sehr, sehr entscheidend, um einfach in diesem leistungsfähigen Zustand zu bleiben. Das ist vielleicht der bessere Ausdruck, als gesund zu bleiben, weil, wie gesagt, wenn du nicht gesund bist, dann müssen wir sowieso nicht über Peaking und so Zeug sprechen. Aber schau, dass du einfach in diesem leistungsfähigen Zustand bleibst. Das ist wichtig. Dann Umfeld, ich habe schon ein bisschen angesprochen. Schau, dass du das einfach so gut wie möglich anpasst in die Situation. Wenn du, wenn dich gewisse Leute stressen, dann verbring mit denen weniger Zeit. Wenn du Kumpels hast, die mit dir nur saufen gehen wollen, dann ist es vielleicht eine vernünftige Idee, zu dem Zeitpunkt einfach auch den Kontakt ein bisschen einzuschränken. Wenn du sonst immer 15 Stunden die Woche Überstunden schiebst, wäre es hilfreich, zumindest für diesen Zeitraum damit, ja, ein bisschen eine Pause einzulegen. Bedeutet, wenn du das Umfeld anpassen kannst, dann tu es. Gut. Das sind so die wichtigsten Richtlinien aus meiner Sicht für eine gute Wettkampfvorbereitung. Eine Sache, die dann noch dazu kommt, ist der sogenannte Taper. Und das sind so die letzten, sagen wir mal, 1 bis 2 Wochen vom Wettkampf. Hier geht es nur noch um eines oder eigentlich um zwei Sachen. Einerseits, ich will die Ermüdung loswerden. Wenn ich habe vorher schon gesagt, dass ich in 4 bis 8 Wochen kaum mehr Kraftpotenzial aufbauen kann. In 2 Wochen vorher kann ich gar nichts mehr machen, absolut nichts mehr. Sondern da geht es einfach nur darum, dass ich meine Erholung rausbekomme. Heißt, mach hier keine 1RM-Versuche in dem Zeitraum. Es wird dir nichts nützen. Es wird dich nur abfacken, weil du dann vielleicht einen Versuch drin hast, der sich scheiße anfühlt oder der vielleicht kleben bleibt. Ja, das ist nicht so sinnvoll. Und was du aber sehr wohl machen kannst, ist, dass du dich gut erholst. Bei mir ist es immer so, dass ich so 2 Wochen vor dem Wettkampf habe ich meistens die schwersten Einheiten gerade so hinter mir. Ich fühle mich immer unfassbar kaputt. Und nach dem Taper geht es mir dann aber wieder gut. Und hier sind so ein paar Sachen entscheidend. Der erste Punkt ist, du solltest für dich so ein bisschen wissen, wie lange du brauchst, um von einer Übung zu regenerieren. Ich weiß von mir, dass das beim Kreuzheben relativ lange dauert. Heißt, ich werde die letzte schwere Kreuzhebeeinheit 2 Wochen vorm Wettkampf machen. Danach vielleicht nochmal eher leicht heben. Aber ich werde hier garantiert nicht nochmal auf die Idee kommen, eine Woche vorm Wettkampf einen schweren Single zu ziehen. Bei der Bank schaut das bei mir persönlich anders aus. Ich mache auch gerne mal vielleicht nochmal 4-5 Tage vom Wettkampf einen schweren Single, der irgendwo im Bereich von dem Opener liegt. Warum? Weil das für mich funktioniert. Wenn du merkst, dass du längere Zeit beim Bankdrücken brauchst, aber vielleicht ja 5 Tage vom Wettkampf nochmal schwer beugen kannst, dann mach das ruhig. Ja, also wie gesagt, das sind sehr, sehr individuelle Sachen. Und hier geht es einfach darum, dass du einerseits möglichst erholt bist. Im Idealfall bist du komplett erholt und fühlst dich unfassbar stark am Wettkampftag. Das ist der perfekte Fall. Und was auch noch hinzukommt, du möchtest möglichst hohes Selbstvertrauen haben. Ja, also wenn ich zum Beispiel, sagen wir, eine Woche lang nicht Bank drücken würde, dann wäre das Vertrauen hier schon ein bisschen weg. Beim Kreuzheben ist mir das komplett egal. Ja, wie gesagt, das ist meine Situation. Hier ist die persönliche Einschätzung sehr, sehr wichtig. Und ein Faktor, der hier auch noch hinzukommt, ist die Gewichtsklasse. Wenn du irgendwie noch Gewicht verlieren musst, warum auch immer, dann ist es sehr sinnvoll, dass du dir nicht nur die letzten 1-2 Wochen dafür hernimmst, ja, und jetzt einen ultra-aggressiven Watercut hinlegst, zumindest wenn du noch kein sehr erfahrener Athlet bist, einfach weil ich schon so viele Leute gesehen habe beim Wettkampf, die dann einfach ihre Leistung nicht mehr bringen konnten. Und wenn du jetzt, sagen wir, 2 Kilo zu schwer bist, dann kann man das problemlos noch im Griff bekommen, hau die Ballaststoffe raus, Kohlenhydrate manipulieren, Salz und so weiter. Ja. Aber solche, vor allem so Watercuts, würde ich dir auf jeden Fall abraten. Außer du bist irgendwie vor einer WM oder vor einer EM irgend sowas und hast Medaillenchancen, dann kann man vielleicht drüber reden, aber ansonsten würde ich das sicher nicht machen und auch niemandem empfehlen. Wenn du merkst, du hast einfach noch mehr Gewicht zu verlieren, dann würde ich das am Anfang vom Peking, also so 8 Wochen, vielleicht auch schon ein bisschen früher, in Angriff nehmen, weil man hier natürlich noch deutlich mehr machen kann. Heißt, bevor du in diese Wettkampfvorbereitung gehst, also in die akute Wettkampfvorbereitung, du solltest schon in der Nähe von einer Gewichtsklasse sein. Also wenn du in der Offseason 100 Kilo wiegst und in 83er starten möchtest, dann sind 8 Wochen Vorbereitung höchstwahrscheinlich zu wenig. Es wird sicher jemand geben, der da noch 15 Kilo oder sowas cutten kann in der Zeit. Aber die allerwenigsten werden das so auf die Reihe bekommen, dass die da noch irgendwas am Wettkampftag reißen können. Heißt, die Entscheidung für die Gewichtsklasse, die würde ich schon viel, viel früher treffen. Ich würde mir schon so ein halbes Jahr oder auch ein Jahr vorher anschauen, in welcher Gewichtsklasse will ich denn überhaupt starten. Und das wird einfach auch dazu führen, dass dir das Leben deutlich leichter fällt. Gut, das ist das Wichtigste zum Taper. Bedeutet, hier wollen wir einfach keinen Bullshit mehr machen. Wir wollen nicht auf die spontane Idee kommen, da jetzt vielleicht noch was auszumexen, das nicht ausgemext werden muss. Wir wollen die Erholung maximieren, die Ermüdung minimieren und wir wollen auch mental so gut wie möglich darauf vorbereitet sein. Ja, das sind so die wichtigsten Punkte zum Peaking und auch so ein kleiner Einblick in meine Wettkampfvorbereitung. Also bei mir, ich glaube, das ist ein ziemlich gutes Gefühl jetzt, wie ich solche Sachen angehe, wie ich das plane und wie du das in Zukunft vielleicht auch für dich umsetzen kannst. Gut, damit sind wir für heute fertig. Hat mich sehr gefreut, dass du wieder zu dem Zeitpunkt gehört hast. Wenn du dazu Fragen hast, schreibe am einfachsten. Am einfachsten ist es, wenn du mir auf Instagram eine DM schreibst, dann helfe ich dir das sehr, sehr gerne weiter. Und wenn du Vorschläge für zukünftige Episoden hast, dann auch am besten auf Instagram eine DM an mich schicken. Dann werde ich mir das natürlich auch anschauen. Es gibt ja schon ein paar Q&As auf diesen Podcast und ja, bin dafür natürlich auch immer offen. Gut, das war's für heute. Ich hoffe, du konntest einiges daraus mitnehmen und würde mich sehr freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder am Start bist. Ciao.